diese Aktion mit diesem Video, die meisten von euch haben das schon mitgekriegt, viele von euch haben mitgemacht. Wir haben auf der Osterfreizeit jeder zwei Begriffe aufgeschrieben, auf DIN A3-Blatt, auf die einen Seite, wie sah unser Leben ohne Jesus aus, auf der anderen Seite, was für einen Unterschied hat Jesus gemacht. Das ist richtig schön zu sehen bei so vielen Menschen und wir wollen in den nächsten Wochen immer wieder von Einzelnen hören, was ihre beiden Begriffe bedeuten. Das Predigtthema heute ist: Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus aus Überzeugung. Und es ist das erste von sechs Predigtthemen, die alle mit diesen Worten anfangen. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus. Es gibt, wie der Andreas gerade schon gesagt hat, eine Aktion und wir machen da auch extra Kleingruppen für und ein Heft. Da sagen wir am Ende des Gottesdienstes noch mal ein bisschen was zu. Augustin, ein Theologe aus dem 4. Jahrhundert, sagt, du kannst nur das in anderen anzünden, was selbst in dir brennt. Und Jesus sagt an einer Stelle, wovon dein Herz voll ist, davon wird dein Mund sprechen. Und wir wollen diese sechs Wochen nicht nutzen, um irgendwie künstlich was zu pushen, dass wir gesprächiger werden, dass wir mehr von Gott erzählen, für diese sechs Wochen, sondern wir wollen unser Herz neu füllen lassen mit der Liebe Gottes zu uns und zum Menschen und in unserer Überzeugung wachsen, dass es gut ist, Menschen diese Nachricht weiterzugeben, weil es das Beste ist, was jemandem passieren kann. Deswegen starten wir mit unserer Überzeugung. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus aus Überzeugung. Der Predigttext dafür steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Ich ermahne nun vor allen Dingen, tut Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Paulus schreibt diesen Brief an seinen Schüler Timotheus und anders als viele Briefe ist er nicht in eine konkrete Gemeindesituation geschrieben, sondern er gibt allgemeine Tipps, wie man Gemeinde leitet, wie man als Gemeinde zusammenleben kann, wie man als Gemeinde das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, verbreiten kann. Und sein erster Tipp ist, betet für alle Menschen. Betet, haltet Fürbitte und dankt für alle Menschen. Und wir wissen nicht genau, warum Gebet einen Unterschied macht, aber es ist in der Bibel sehr deutlich, von der allerersten Geschichte bis zur allerletzten haben wir immer einen Gott, der mit sich reden lässt. Ein Gott, der zuhört, der da ist, der Gebet immer hört und oft darauf reagiert. Jetzt kein Automatengott, wo man Gebet reinwirft und das Gewünschte gibt Gott dann raus, aber er hört. Und darum soll Gebet uns in diesen sechs Wochen auch ganz besonders begleiten. Was das jetzt ganz praktisch bedeutet, will ich gar nicht ausführen, denn darum soll es in dem Heft und in den Kleingruppen gehen. Und das ist jetzt so ein kleiner Cliffhanger, falls ihr noch überlegt, soll ich bei dieser Aktion mitmacht und regelmäßig hier zu der Gemeinde kommt. Bitte, bitte macht mit. Das wird richtig gut und es wird umso besser, wenn wir es als ganze Gemeinde machen. Auch eine herzliche Einladung an alle Gäste, aber das richtet sich vor allem an die Mitglieder und die regelmäßig dabei sind. Ich verbreite die gute Nachricht von Christus aus Überzeugung. Wir fangen mal mit dem letzten Teil von diesem Satz an. Die gute Nachricht von Jesus Christus. Das ist nicht eine Nachricht über eine nette Gemeinschaft von ungefähr 100 Menschen in Saarn, die sich jede Woche treffen, um irgendwie gute Musik zu haben und Gemeinschaft nachher noch was zusammen zu essen. Es ist auch keine Nachricht von mehr oder weniger begabten Rednern, die sich etwas ausgedacht haben, um jemandem die Seele zu streicheln. Es ist nicht die Botschaft der Credo-Gemeinde Saan, sondern die Botschaft aller Kirchen und aller Freikirchen seit 2000 Jahren. Die gute Nachricht von Jesus Christus, der für uns gekommen ist, gestorben und auferstanden ist. Das ist nicht meine Botschaft und das ist auch nicht deine Botschaft. Und es macht einen Unterschied, dass es die Botschaft vom lebendigen Gott ist. Es macht zwei Unterschiede. Zum einen, diese Botschaft ist nicht beliebig. Es ist Jesus' Botschaft, die in ihrer Gesamtheit so komplex und so schön ist, dass man sie nicht verstehen kann. Aber die in ihrem Kern, in dem, wo es drauf ankommt, ganz einfach ist, ganz simpel. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist der Leitvers für diese Woche. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dann steht da weiter im Griechischen Kai eis epignosen aletheias eltein, was normalerweise so übersetzt wird, und seine Wahrheit erkennen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Sprachlich kann man aber genauso übersetzen, und zwar indem sie seine Wahrheit erkennen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie seine Wahrheit erkennen. Und zwar diese Wahrheit, dass Jesus für uns gestorben ist, um den Weg in Gottes Gegenwart frei zu machen. Beides ist zugleich wahr. Gott rettet, indem er sich selbst hingibt und für unsere Schuld stirbt. Und Gott rettet, indem er uns die Erkenntnis schenkt, dass Jesus für dich persönlich gestorben ist. Und wir wollen das aussprechen und dann hoffen, dass Gott Menschen diese Erkenntnis schenkt, dass er dich liebt. Das ist die Nachricht von Jesus und das bedeutet noch was Zweites, nämlich dass nicht ich selbst für die Wahrheit dieser Botschaft einstehen muss. Nicht ich stehe dafür ein, dass sich diese Botschaft für Menschen als wahr erweist, dass das stimmt, was ich da sage. Ich muss es nicht beweisen, sondern Gott selbst wird es tun. Gott als Absender dieser Nachricht. Wenn du jemandem sagst, Gott liebt dich, egal ob mit genau diesen Worten oder in eine Geschichte verpackt von dem, was du mit Gott erlebt hast oder sonst irgendwie, dann kann das vorkommen, dass Menschen das nicht interessiert, dass es Menschen irritiert, vielleicht auch ärgert, weil er oder sie dir nicht glaubt. Und zumindest bei mir und ich glaube bei vielen anderen ist das so eine der lautesten Stimmen in unserem Innern, dass wir denken, das ist jetzt eine Gesprächssituation, da könnte ich was sagen zu meinem Glauben, da könnte ich was sagen zu Gott, aber dieser Gott ist so anders, so krass. Was ich da sage, das kann mir doch keiner glauben. Und ich bin auch nicht so beredet, das dann gut zu erklären und ich kann nicht beweisen, dass Gott tatsächlich in meinem Herzen zu mir spricht, dass er da ist. Und dann sage ich lieber nichts. Das ist, denke ich, ein sehr normaler Gedanke, aber lass dir gesagt sein, Gott selbst steht für seine Wahrheit ein. Wir können Worte nur aussprechen und wir sollen es, denke ich, tun. Wir sollen reden von der guten Nachricht von Jesus. Aber es ist nicht unser Problem, zu beweisen, dass es Gott gibt. Es ist nicht unser Problem, was dann mit der Nachricht passiert. Das ist das Problem von Gott und vom Heiligen Geist. Letzten Montag oder Dienstag, weiß ich nicht mehr genau, ich glaube Montag, war ich morgens mit meinem Hund im Wald. Das ist jetzt soweit nichts Besonderes, das passiert eigentlich jeden Morgen. Und der ein oder andere von euch weiß, ich bin nicht so sehr der Morgenmensch. So die erste Stunde nach dem Aufstehen, das ist für mich überhaupt nichts. So, ich gucke gerade mal, ob jemand da ist, den ich gleich kurz erwähne. Nee, ich glaube nicht. Ich wurde nämlich auf der Osterfeier, ich glaube, man sieht mir das morgens an, dass ich ein bisschen müde bin. Ich wurde nämlich am Frühstückstisch auf der Osterfreizeit zweimal ausgelacht, weil ich da nur so mit halbgeschlossenen Augen da saß und in diese viel zu kleinen Tassen immer Kaffee nachgeschenkt haben. Aus Datenschutzgründen kann ich leider nicht sagen, dass das die Inge war. Mit diesem Gefühl jedenfalls war ich morgens im Wald. Und ich gehe dann häufiger mal mit anderen Menschen, da war ich mit drei anderen Personen, die auch ihre Hunde dabei hatten. Und dann unterhält man sich ein bisschen, so Smalltalk-mäßig. Und in der Regel trage ich morgens sehr wenig zu dem Gespräch bei. Jedenfalls eine von den Frauen, die da war, erzählte so ein bisschen über ihren Job, irgendwas, was nicht geklappt hat, wo sie was falsch gemacht hat und irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, und sagte dann, naja, egal, ich komme ja eh in die Hölle. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus aus Überzeugung, die gute Nachricht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist nicht eine religiöse Überzeugung oder ein philosophisches Wertesystem, was wir verkünden. Das ist keine neutrale Nachricht, das ist eine durch und durch gute Nachricht. Denn Gott könnte anders sein. Gott könnte hart sein, könnte allein strenge Gerechtigkeit sein. Gott könnte desinteressiert sein oder nur eine Illusion. Dass Gott so ist, wie er sich in Jesus gezeigt hat, wie es in der Bibel beschrieben wird, das ist für alle Menschen eine richtig, richtig gute Nachricht. Petrus schreibt etwas Ähnliches wie Paulus in dem Predigttext im 2. Petrusbrief. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Komme ich gleich zu. Ich erkläre kurz den Kontext. Die Gemeinde zu der Zeit, so 2, 3, weiß ich nicht, ein paar Jahrzehnte nach Jesu Tod, wundert sich ein bisschen, weil Jesus hatte gesagt, ich werde zurückkommen, um diese Welt zu richten. So kennen wir heute noch als das jüngste Gericht. Und die ersten Christen waren davon ausgegangen, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommen wird. Jetzt waren ein paar Jahrzehnte verstrichen und er nicht da. Was ist da los? Petrus gibt eine Antwort. Es ist nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Das Wort hier im Griechischen meint neben dem Verlieren auch umkommen, zugrunde gehen, sterben. Und es ist ein hartes Wort, verloren. Wenige, vielleicht niemand, würden über sich selbst sagen oder über sich hören wollen, du bist verloren. Zumindest, wenn es ernst gemeint ist und nicht im Scherz. Und wenn in der Bibel vom Verlorenen, von verlorenen Menschen die Rede ist, dann ist das ein persönliches Statement von Gott. Das ist nur aus Gottes Wahrnehmung heraus verständlich. Es ist nicht ein Urteil eines Menschen über dich oder über mich. Es ist Gottes Statement, wie seine Beziehung zu dir aussieht oder wie seine Beziehung zu dir eben auch nicht aussieht. Und ob du verloren bist oder nicht, das weißt du am besten selbst, wenn du bei Gott bist, wenn du mit ihm redest, wenn du ihn hörst, wenn er in deinen Gedanken, in deinem Herzen präsent ist, wenn du seine Liebe spürst, wenn du Kraft von ihm empfängst, Hoffnung, inneren Frieden, wenn du dich an Gott wendest in deinen Nöten, in deinen Zweifeln und wenn du ihm beim Wort nimmst, wenn du ihm vertraust, wenn du weißt, nichts kann mich aus Gottes Hand reißen, sind das sehr klare Anzeichen dafür, dass du kein Verlorener bist, dass Gott dich nicht verloren hat, dass Gott dich gefunden hat. Aber wenn dir Gott gleichgültig ist, wenn du dich über Gott ärgerst, ihn ablehnst, ihm misstraust, wenn du nichts mit ihm zu tun haben willst, wütend auf ihn bist, sind das zumindest Anzeichen dafür, dass Gott dich verloren hat und du ihn. Und Gott hat alle Menschen verloren. Mich, dich, jeden Einzelnen von uns. Und Gott hat sich aufgemacht in diese Welt, um jeden Einzelnen zu retten. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Das ist eine wunderbare Geschichte in Lukas 15, drei Stück vom Verlorenen. Gott macht sich auf, um ein verlorenes Schaf zu retten und lässt eine große Herde alleine. Gott macht sich auf, den verlorenen Sohn zu suchen. Die meisten von euch kennen die Geschichte. Der Sohn sagt dem Vater, gib mir mein Erbe, und das heißt, du bist tot für mich. Geht in die Welt und verprasst alles und landet im Dreck. Kommt zurück zum Vater und er nimmt ihn mit liebenden Armen auf. Der Sohn denkt, ich kann maximal ein niederer Knecht von meinem Vater sein. Aber der Vater gibt ihm alles. Alles. Gott will nicht, dass irgendwer verloren geht. Jesus kommt mit seiner Himmelfahrt nach Hause in den Himmel und wird gespannt vom Erzengel Gabriel erwartet. Und, fragt er, hast du deinen Auftrag erfüllt und die Welt gerettet? Jesus antwortet, ja und nein. Ich habe ungefähr 30 Jahre lang als Vorbild gelebt, vor ein paar tausend Juden in einer kleinen Ecke des römischen Weltreiches gepredigt, bin für die Sünden der Welt gestorben, habe versprochen, dass die, die an mich glauben, das ewige Leben erhalten sollen, bin aus dem Grab auferstanden, meinen kleinen Kreis von ungefähr 120 verängstigten Anhängern davon zu überzeugen, dass mein Leben und meine Geschichte Gottes Art sind, die Welt zu retten. Dann habe ich den 120 den Heiligen Geist gegeben und ihnen die restliche Arbeit überlassen. Was? Fragt Gabriel entsetzt. Willst du damit sagen, dass dein gesamter Plan zur Rettung der Welt von diesem bunt zusammengewürfelten Haufen von ehemaligen Fischern, Prostituierten und Zöllnern abhängt? Genau, antwortet Jesus. Besorgt, fragt Gabriel. Und was? Wenn sie es nicht schaffen, dann gibt es doch bestimmt einen Plan B. Nein, sagt Jesus, es gibt keinen Plan B. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus aus Überzeugung. Ich und wir, du, wir sind Gottes Plan A. Und das ist ein bisschen verrückt, wenn wir einerseits sagen, Gott will, dass alle gerettet werden. Gott will, dass kein Mensch verloren geht und diesen Plan dann an uns knüpft, an uns Menschen knüpft, die Verantwortung für diesen Plan mit uns teilt, seinen Plan von uns abhängig macht. Zurück zu letzten Montagmorgen im Wald. Die Frau, die sagt, ach, egal, ich komme ja ohnehin in die Hölle. Natürlich nicht ernst gemeint, natürlich irgendwie ein Spruch, so dahingesagt, aber trotzdem eine Vorlage. Ja, ne? Und ich habe gesagt, ja, kann sein, muss aber nicht. Jesus will nicht, dass du in die Hölle kommst. Jesus liebt dich und ist für dich da. Er ist für dich gestorben, damit du in Ewigkeit eine Beziehung mit Gott haben kannst. Das Beste ist, diese Beziehung macht auch dein Leben vor dem Tod schon so viel reicher. Es ist so wundervoll. Also das habe ich in meinem Kopf gesagt. und gedacht, ja, vielleicht formulierst du es noch ein bisschen anders, dann ist das gut. Und dann habe ich mir das nochmal so ein bisschen zurechtgelegt. Aber ich hatte erst eine kleine Tasse Kaffee an diesem Morgen getrunken. Und deswegen hat das so lange gedauert, dass das Gespräch dann schon drei Themen weiter war. Und dann darauf nochmal zurückgekommen wäre auch irgendwie weird. Und dann habe ich halt nichts gesagt. Die 6 Wochen, die vor uns liegen, wollen wir nutzen, dass Situationen, wo uns die Worte fehlen, seltener werden. Es gab aber auch letzte Woche 3 Situationen, wo ich Menschen von Gott erzählen konnte, wo ich die gute Nachricht weitergeben konnte. Ich erzähle das jetzt nicht im Detail, weil ich hoffe, dass sie nochmal kommen. Und genau. Es ist so schön zu sehen, wie Menschen berührt werden von Dingen, die wir sagen, die wir tun. Das ist so gut. Und es ist so gut zu spüren, dass Gott selbst da ist, wenn wir von ihm reden. Es wird immer Mut brauchen, von einem übernatürlichen Gott zu reden außerhalb von Gemeinde, weil es nicht natürlich ist. Aber da, wo wir Gott verkündigen, ist Gottes Gegenwart in uns. Und das ist ein wirklich herrliches Gefühl, für das sich dieser Mut lohnt. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus aus Überzeugung. Überzeugung, dass es Jesus Nachricht ist, dass er selbst für sie einstehen wird. Überzeugung, dass es eine durch und durch gute Nachricht ist, die an alle Menschen gerichtet ist. Und Überzeugung, dass Gott mich persönlich gebrauchen will, diese Nachricht zu verbreiten. Überzeugt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Und ich würde mir wünschen, dass wir als ganze Gemeinde diese 3 Überzeugungen für die nächsten 6 Wochen teilen. Auch wenn du noch zögerlich bist, ob du da voll einsteigen willst, ob du da mitmachen willst, vielleicht die Kleingruppe besuchen und das Heft dir wirklich kaufen, mit nach Hause nehmen möchtest. Ich möchte dich wirklich ermutigen, es zu tun. Es ist Jesus Nachricht, er steht für sie ein. Es ist eine wirklich gute Nachricht. Und Gott will durch dich seine Nachricht weitergeben. Wir feiern gleich das Abendmahl und ich werde als galante Überleitung zum Abendmahl noch was vorlesen, was Jesus in Johannes 6 zum Abendmahl gesagt hat. Wir werden es so feiern, dass ihr mit ungefähr 10 Leuten in Gruppen hier nach vorne kommen könnt. Britta und Almut werden es gleich austeilen. Wir haben Kelche und kleine Kelche. In beiden ist Traubensaft. Ihr könnt dann den beiden anzeigen, was ihr lieber haben möchtet. Johannes 6. Jesus spricht, wer aber mein Fleisch isst und wer mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ich lebe durch die Macht des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat, und ebenso werden alle, die an mir teilhaben, durch mich leben. Das ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben und nicht sterben. Der Jesus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und sprach: Dies ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er nach dem Mahl auch den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von dem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für diesen Tag und ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass wir immer wieder erleben dürfen, was für ein wundervoller Gott du bist. Ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast, um uns Leben zu geben, um uns zu befreien. Und ich bitte dich für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre, für jeden Einzelnen, der hier ist, dass wir näher an deinen Herzschlag kommen, dass wir näher dahin kommen, Menschen mit deinen Augen zu sehen, Menschen mit deiner Liebe zu betrachten. Komm du jetzt mit deinem Heiligen Geist.